Abend. Ich freue mich sehr, hier heute Abend reden zu können. Die eigentliche Rede wird auf Englisch stattfinden, aber wir sind ja in beiden Sprachen. My end is my beginning. Time and Conversation Systems. Music has again and again been called the art of time. Ben Chera just mentioned it. And indeed, when music has no lyrics, as it often has, all we are left with to make sense out of the stream of sounds is a sensation of how time moves in it. As sociologist Alfred Schütz once remarked, in listening and making music, we experience a particular flow of time, and more importantly, we always experience it with others. The theory of being together in the flow of time even has a special technical term in Western music. It's called harmony. And this thing doesn't work. Musical harmony all comes down to two seemingly simple questions. Which sounds sound simultaneously? And secondly, do we want them to continue sounding simultaneously? The second question, of course, is one of interpretation. Whether we want something or anything to extend over time depends largely on emotional, social, and cultural circumstance. But the first question, the question of simultaneity, is not open to interpretation. It is an immediate experience. Music, arguably, is the relational art par excellence. It was relational for centuries before this term became all the rage in contemporary art. For when music is framed or understood as art, its only meaning derives from how it evokes and shapes social relations in the flow of time. And here, simultaneity is the key relation, the one that defines all others. Carl Jung coined the term synchronicity to point out how we as humans tend to give extraordinary importance to simultaneity. Two things happening at the same time seem to be more meaningful to us than if they occurred in sequence. The now of the present mostly passes by unnoticed. But if unlikely things coincide, the moment suddenly becomes meaningful to us. When a foot touches the ball at precisely the right moment, or when two seemingly unrelated sonic sequences or melodies come together in some kind of serendipitous harmony. The now is the moment when the terms harmony and dissonance become relevant. As music listeners and music makers, we are thus experts on simultaneity. We play around with it, around it, through it. But when are we when we make and listen to music? I mean, in which kind of time frame precisely are we when we listen or when we make music? This is a question that musicians, particularly in Europe over the last millennium, have tried to answer in several ways, and that's what I want to talk about tonight. Some of the answers to these questions were found by musicians in many other traditions. But this is not a university course. We have 20 minutes, so I'll confine myself to Western European music. Before we go on, I would like to introduce you to a word, to a verb that is not often seen, to music.
Zeitrahmen. Sind wir genau, wenn wir hören und wenn wir Musik machen? Das ist eine Frage, die Musiker in Europa im letzten Jahrtausend auf unterschiedliche Art und Weise versucht haben zu beantworten. Und über diese Frage und diese Antworten möchte ich heute mit Ihnen sprechen. Lassen Sie mich Ihnen ein Wort präsentieren, das Ihnen vielleicht vertraut ist, vielleicht auch nicht. To music, musizieren. Das ist ein Begriff, der eingeführt wurde in die Musiklehre in den späten 1990er Jahren durch Christopher Small. Und to music, musizieren, meint sowohl den Akt des Zuhörens als auch den Akt des Musikmachens. Und meint dann auch alles, was mit diesen Akten zu tun hat und was es möglich macht, dass überhaupt Musik geschehen kann. Musizieren ist also das, was wir machen, wenn wir Musik machen, ist auch das, was wir tun, wenn wir Musik hören. Das Wort ist eine Anerkennung der Tatsache, dass Musik machen und Musik hören extrem komplexe Aktivitäten sind, die nicht voneinander trennbar sind. Die Frage, die wir also betrachten, lautet: Wann sind wir wann, wenn wir musizieren? Sind wir in der Zeit? Sind wir außerhalb der Zeit? Um das zu klären, wir sind nicht immer in der Zeit, die uns interessiert. Wenn wir planen, dann sind wir nicht in der Zeit, für die wir planen. Wenn wir ein Schauspiel sehen, einen Film, dann ist die Zeit in diesem Film, in diesem Theaterstück nicht unsere Echtzeit. Es ist eine Zeit, der wir intensiv folgen, aber wir durchleben sie nicht tatsächlich. Wenn wir uns erinnern, dann sind wir nicht in der Zeit, die wir erinnern. Also, wenn wir musizieren, sind wir dann in der Zeit, die uns interessiert, oder stehen wir außerhalb von ihr und folgen nur intensiv? Auf den ersten Blick würden die meisten von Ihnen vermutlich annehmen, dass die Zeit in der Musik sehr ähnlich ist wie die Zeit im Theater oder im Film. Dort draußen, auf einer Bühne, auf einem Bildschirm, auf einer Leinwand. Und wir können folgen oder auch nicht. Die Tatsache, dass die Musik, die wir heute hören, überwiegend eine ready-made commodity ist, um das einmal so zu nennen, ein Gebrauchsgut, das aus irgendwelchen Lautsprechern erklingt, scheint diese These zu unterstützen. Aber so einfach ist es nicht. Bevor die Geschichte begann und seit ihren ersten Anfängen war das Improvisieren der wichtigste Modus des Musizierens. Beim Improvisieren ist die Musik nicht etwas, was von uns abgetrennt ist, sondern es ist eine Beziehung zwischen unserer physischen und unserer psychologischen Existenz. Es gibt also nichts, was wir als Außen bezeichnen könnten, wenn es um freie Improvisation geht. Wir bewegen uns durch den Klang, als würden wir durch einen Regenwald laufen. Karten kommen in den Sinn, die uns durch diesen Klangdschungel führen. Und Lieder, Songs können solche Karten sein. Die Wiederholung zähmt das Neue. Die Harmonie verweist auf Zonen der Sicherheit und auf die Zonen der Gefahr. Wiederkehrende rhythmische und melodische Gesten schaffen erkennbare Charakteristika in einer Landschaft, die keine Eigenheiten aufweist. Die Improvisation ist also auf der einen Seite und die Komposition auf der anderen Seite zu sehen als die beiden wichtigsten Antworten, auf die die Musiker gekommen sind, im Versuch, die Frage zu lösen, die da lautet: Wann sind wir, wenn wir musizieren? Einerseits scheint es in der Improvisation so zu sein, dass wir immer die Musik sind, solange die Musik dauert, also ganz tief im aktuellen Moment. Andererseits, wenn wir eine Komposition musizieren, können wir aus dem musikalischen Fluss heraustreten und wieder in ihn eintreten. Denn wir wissen, dass es ja die Karte gibt, von der ich eben sprach. Die Praxis des Komponierens, also des Partiturenschreibens, ist zum Teil angeregt worden durch ein mittelalterliches theologisches Dilemma. Wenn Gott allwissend ist, dann kann es logischerweise keine Vergangenheit, keine Gegenwart, keine Zukunft geben. Was wir Zeit nennen, muss also einfach wir sein, nur wir, die durch Gottes eigene Zeitkarte reisen. Wie in einem Buch kann Gott nach vorne blättern oder zurück, während wir Wort um Wort inszenieren, Schritt für Schritt gehen, Klang für Klang uns bewegen. In einer Zeit existenzieller Ungewissheit und menschgemachter politischer Probleme könnte dann Sakralmusik, so hatte man zumindest eine Zeit lang das Gefühl, und ich verweise noch einmal auf das Mittelalter, etwas sein, was die göttliche ewige Perspektive mit Blick auf die Zeit darstellt. Aber was wir tatsächlich in der Kirche hören, wäre dann ein sich entfalten dieser ewigen Wahrheit. Die Zeit der Musik müsste dann Gottes Zeit sein und deswegen müssen natürlich Hymnen standardisiert sein und der Klang immer der gleiche sein, überall, in jeder römischen Kirche. Die Notation von Musik, ursprünglich also angeregt durch die Sorge, die mit Ewigkeit und allseitiger Verfügbarkeit zu tun hatte, wurde aber schnell eine weit verbreitete Praxis in der Kirche und außerhalb. Und der Rumble in the Jungle, der Improvisation, wurde damit zum Spaziergang durch den Park mit einer Partitur, Karte in der Hand. Musizieren, einst ein überraschender Moment der Grazie, wurde plötzlich festgeschrieben auf Pergament und Papier als spiritueller Text. Ein Text, der dann wieder inszenierbar wäre und neu interpretiert werden könnte von jeder folgenden Generation. Wenn wir vom Blatt singen, dann verknüpfen wir die Vergangenheit der Notation mit dem Jetzt unserer Stimme. Die radikalste Ausdrucksform der Kraft der geschriebenen Partitur, der Noten im Verlauf der Zeit, war das musikalische Palindrom oder, wie ein Musikwissenschaftler sagen würde, ein retrograder Kanon, ein Lied, das genauso klingt, egal ob man es vorwärts oder rückwärts singt. Reversible Music nannte man das im 20. Jahrhundert. Die Konsequenz der Zeit liegt also genau darin, dass wir begreifen, dass etwas nicht umkehrbar ist, einerseits, während der göttliche Kanon sich aber jenseits solcher niederen Effekte stellt. Das musikalische Palindrom des Kanons steht immer außerhalb der Zeit, egal ob wir in der Zeit sind oder außerhalb. Unser Ende ist unser Anfang ist unser Ende. Es ist klar, dass die Improvisation, die ja doch eine Bindung an eine ewige Gegenwart zu haben scheint, auf diesen Weg nicht in der Zeit zurückgehen kann. Andererseits ist aber die Improvisation nicht nur ein Ausdruck der Gegenwart. Die Vergangenheit ist ebenfalls essentiell für die Improvisation. Es geht nicht nur um eine spontane Verbrennung, um den Rumble in the Jungle, um die göttliche Gnade. Denken wir an den Improvisierenden. Wie kann all das plötzlich zu einem Gefäß der Inspiration werden? Hier erkennen die meisten Religionen die Notwendigkeit, den Körper zu disziplinieren, bevor der Geist empfangen kann. Das inspirierte, improvisierte Musizieren ist ebenfalls das Ergebnis vieler Jahre Übung, Hingabe und Disziplin. Die Karte, die Partitur, der Text der Improvisation existiert nicht auf dem Papier, sondern sie ist nur eingeschrieben in den Körper des Künstlers. Die Partitur auf Papier, die Partitur im Körper. Beides sind Beispiele dafür, dass die musikalische Zeit sich jenseits des Jetzts zu begeben beginnt. Intrusionen der Vergangenheit, die eindeutig die Gegenwart prägen. Als ich begann, mit Computer-Aided Composition zu arbeiten, irgendwann in den späten 1990er Jahren. Und bis dahin war ich im Wesentlichen ein partiturbasierter Komponist von Opern, Orchester, Werken, Streichquartetten und Ähnlichem gewesen. Wollte ich in erster Linie diese beiden Arten von Musik zusammenbringen, also die Partitur des Körpers und die papierbasierte, textbasierte Partitur, die Improvisation und die Komposition in einem Konvolut der Vergangenheit und der Gegenwart. Damals war ich in Paris am IRCAM, Zentrum für Musikforschung, im Centre Georges Pompidou und ich arbeitete an einer neuen Software für meine nächste Oper. Ich wollte da vor allen Dingen eine Violine singen haben. Sie sollte mit dieser unmenschlichen Stimme einer Göttin singen, die überall in allen Räumen hörbar ist. Die Geschichte dieser Oper konzentrierte sich auf das Leben und Arbeiten des mathematischen Genies Srinivasan Ramanujan, der Anfang des 20. Jahrhunderts lebte. Zu einer seiner Hauptthesen gehörte, eine Überlegung, die niemals jemand zuvor gehabt hatte. Und das Interessante, Herausragende war, dass es keinerlei Vorläufer gab, keine Planung, keine Skizzen, keine Ableitungen von anderen Theoremen, die normalerweise ja sich finden in den unterschiedlichen Notizbüchern von Mathematikern, die dann Aussagen machen über die mathematische Realität, sondern er hatte improvisiert. Ramanujan sah darin nichts Geheimnisvolles. Er sagte, dass die These, die er aufgestellt hatte, in sein Ohr geflüstert worden wäre durch eine Berggöttin aus dem kleinen südindischen Dörfchen, in dem er aufgewachsen war. Und deren Stimme wollte ich nun über eine Software-Synthese live auf die Bühne bringen. 1996 gab es allerdings keine Software, die das hätte leisten können, ohne dass das schrecklich mechanisch geklungen hätte. Und insofern machte ich das, was man manchmal machen muss, wenn man auf der Bühne Kunst macht. Ich fakte. Ich komponierte Melodien für die Computerstimme, die zum Zwecke der Theaterinszenierung so klang, als wäre sie Ausdruck einer göttlichen Improvisation. Natürlich war ich, was das Konzept angeht, gewissermaßen verzweifelt und ich fragte mich dann in dieser Zeit doch zunehmend intensiver, ob die uralte Trennung zwischen Improvisation und Komposition tatsächlich aufrechterhalten werden könnte, ob nicht tatsächlich das Musizieren sich teilen lässt in unterschiedliche Ströme oder ob diese Dichotomie Improvisation versus Komposition nur eine künstliche Konstruktion sei, etwas, was zementiert wurde durch die nicht zureichende Technologie, die uns zur Verfügung stand. Zusammen mit vielen anderen Komponisten jener Zeit fragte ich mich, ob der Computer nicht dazu beitragen könnte, dass sich hier etwas ändert. Denn hier hatten wir doch tatsächlich das realistische Potenzial, eine ganz neue Art des Musizierens zu beginnen. Irgendwas, was zwischen den Polen der Improvisation und der Komposition sich verorten würde. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn man dieses interaktive, fluide Potenzial des Schreibens auf einem Computerbildschirm nutzen könnte, um Notation in Echtzeit zu generieren? Und was wäre, wenn wir damit tatsächlich aktiv und analytisch Zugriff hätten auf all diese improvisierten Performances, die wir spielten? Wäre es dann nicht möglich, mit dem Speicher des Computers eine Art verkörperte Partitur zu schaffen? 20 Jahre später entwickelte ich das Komprovisationssystem Native Alien in meinem eigenen Forschungslabor Matra Lab an der Concordia University of Montreal. Und das ist meine persönliche Antwort auf diese Fragen, diese neue Konvergenz der Attitüden im Musizieren, die in der Luft lagen und die ich als Komprovisation bezeichnete, fanden hier ihren Ausdruck. Ein Musiker beginnt eine Melodie zu spielen, ausgewählt aus einer Datenbank von Saatmelodien, die dann auf einem Bildschirm gezeigt werden. Der Computer hört sich das eine Zeit lang an, wartet, bis der Musiker ihn einlädt, mitzumachen. Und ab diesem Moment improvisieren beide. Was bedeutet, sie folgen beide Regelsystemen, die sich permanent ändern. Denn der Computer hat 8 verschiedene Improvisationspersönlichkeiten. Und der Dirigent des Computers kann diese auf unterschiedliche Art und Weise morphen und mixen. Aber was ist eine Improvisationspersönlichkeit? Nun, wenn ich mit einem menschlichen Partner improvisiere, dann gelten 2 Grundannahmen. Erstens, der andere hört zu und versteht, was ich mache. Und zweitens, die Improvisierenden teilen ein gemeinsames Projekt, das darin besteht, etwas gemeinsam zu erfinden, was in ihren Ohren Musik ist. Das heißt, sie teilen einen Stil. Eine solche Annahme gilt aber nicht für denjenigen, der mit dem Native Alien Computer improvisierenden spielt. Semantik und Stil haben für diese Software keine Bedeutung und kreativ sein, so gesehen, auch nicht. Kenneth Goldsmith, ein Konzeptdichter, würde vermutlich das, was die Software von Native Alien macht, als künstlerische Praxis des unkreativen Musizierens bezeichnen. Das heißt, es ist Musik, die neu arrangiert wird, eine Collage aus dem Datenstrom, den der Musiker erzeugt hat. Aber da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, unkreativ zu sein. Die 8 Persönlichkeiten des Computers variieren von Terror bis Humor, von Entsetzen bis Bewunderung, von Anziehung bis Empathie, von innerem Frieden zu Aggression. Dies sind alles kurze Bezeichnungen für unterschiedliche Systemverhalten, durch die der Computer die Partitur neu arrangiert und damit den Klang des Musikers neu gestaltet. Und in diesem Prozess ist er eigentlich eher Herausforderer als Förderer. Was aus dem Computer rauskommt, ist also ein verzerrtes Bild der unmittelbaren Vergangenheit, neu zusammengesetzt in eine tiefgreifend emotionale Gegenmusik, die eindringt in den aktuellen Moment der Improvisation. Improvisationen von Menschen wollen normalerweise das Gefühl schaffen, dass man hier zusammen ist. Man hat sozusagen ein gemeinsam verstärktes Gespür für das Jetzt. Die Musizierenden in Native Alien, Mensch und Computer, haben eine konfliktbehaftete Gegenwart gemeinsam. Eine, in der der Musiker nie vorspielen kann und in dem er auch nie sicher sein kann, dass es einen gemeinsamen Moment des Jetzt gibt. Denn der Computer bringt immer wieder diese mächtigen Gespenster und Geister der Vergangenheit vor und ins Zentrum. Wann sind wir also wann, wenn wir musizieren? In Native Alien ist das die zentrale Frage. In der konventionellen Komposition müssen Musiker ein lebendiges Gefühl für das Jetzt konstruieren, denn alle wichtigen musikalischen Entscheidungen liegen angelegt in der Partitur und müssen gelebt werden, und zwar im Jetzt. In der konventionellen Improvisation müssen die Musiker sich bewusst sein, dass sie jetzt leben, denn die wichtigen musikalischen Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. In Native Alien aber gibt es diese Gemeinsamkeit zwischen Mensch und Computer Musizierenden nicht. Und viele gemeinsame musikalische Entscheidungen sind nur teilweise abhängig von den Performern auf der Bühne. Viele werden von der Software getroffen. Und hier kann kein Einfluss genommen werden. Die Musizierenden in Native Alien finden sich also auf unsicherem Boden, in einem Kontext, in dem die Zeit sich bewegt in seltsamen, bizarr gekurften Formen, in permanent verschiebenden Windungen an das Innere und das Äußere, die Wahrnehmung von innen und von außen. Eine Bewegung zwischen Clockzeit, Bewusstseinszeit und Computerverarbeitungszeit so gesehen. Diejenigen, die Musik als Rückzug nutzen wollen vom Druck der externen Zeit, werden möglicherweise eine solche Musik als fremd empfinden. Aber sie lässt uns auch uns der Tatsache bewusst werden, dass ein mysteriöses Verhalten der Zeit tatsächlich uns immer vertraut ist, denn wir sind ja alle Native dieses großen Imperiums der nicht zuverlässigen Zeit. In unserem Leben gibt es nicht das ungestörte Jetzt. Jeder Moment ist kompliziert, ist nicht stabil, ist eine Mischung zwischen Vergangenheit, dem Jetzt und den Projektionen des Wandels. Native Alien ist ein Experiment des Musizierens, das uns als Zuhörer tatsächlich empfinden lassen kann, dass wir uns in instabilen Regionen bewegen.